ARD Sounds.
Der eine fragt den anderen, was sagen wir denn jetzt? Wir können denen ja nicht sagen, dass wir das geklaut haben.
Zwei Männer, eine Straßenbahn, zwei schwere Ledertaschen und ein Gespräch, das sie vielleicht nicht hätten führen sollen. Und Deutsche und Franzosen, die gemeinsam auf Streife gehen, auf beiden Seiten des Rheins. Darüber reden wir heute.
Streifenfragen. Was dir Polizisten sonst nicht erzählen. Ein Podcast von SWR 3, produziert von Bose Park Productions.
Ich bin Jost Schmidt, hallo und herzlich willkommen. In dieser Folge geht es um einen Ort, an dem es ein bisschen anders ist als sonst in Deutschland. Es geht um ein paar Übersetzungsprobleme, also manchmal, und um einen Fall, der zeigt, was passiert, wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Und zufällig, das ist hier auch ganz wichtig, auch noch die richtige Sprache spricht. Julian und Manuel von der Bundespolizei sind hier. Die haben einen Fall mitgebracht, der spielt in Baden-Württemberg. Wir sind in Kehl am Rhein, 30. Mai 2022, kurz nach Mittag. Im Bundespolizeirevier, das ist direkt an der Europabrücke, an der Grenze nach Frankreich, da klingelt jemand. Eine Frau. Manuel, wer ist denn diese Frau, die da bei euch erscheint und was will die eigentlich?
Das ist eine Französin, die unweit der Grenze in Straßburg wohnt und die ist an dem Tag gegen Mittag bei uns auf der Polizeidienststelle erschienen und hat dann dem Gruppenleiter, das ist der Mensch bzw. der Beamte, der an dem Tag den Hut auf hat für das Revier, dem hat sie einen Vorgang geschildert, den sie beobachtet hat in Straßburg.
Ich bleib noch mal ganz kurz, ich grätsche direkt rein. Wie oft kommt das vor, dass jemand aus Frankreich von der Grenze oder eine Französin, Franzose zu euch direkt kurz rüber über die Grenze kommt und bei euch ist?
Das kommt oft vor, sehr oft sogar. In den meisten Fällen sind es Franzosen, die für zu schnell fahren geblitzt wurden, die dann das Schreiben von der Behörde erhalten haben. Das Schreiben ist auf Deutsch, damit erscheinen sie dann auf der Wache, klingeln und sagen, hier, ich habe diesen Strafzettel bekommen, kann ich den hier bezahlen? Und dann muss man halt in diesem Bürgergespräch dann den Leuten erklären, hier auf dem Brief, da steht unten eine Bankverbindung drauf, da ist ein Verwendungszweck, sie gehen zu ihrer Bank, machen eine Überweisung, geben den Verwendungszweck an und dann ist das Ding erledigt. Also bei uns auf dem Revier kann ich jetzt nicht mit einem Strafzettel erscheinen und sagen, hier, ich würde es gern bezahlen.
Wo ist das Kartenlesegerät?
Genau, das passiert am Tag ganz oft, also an die 10, 15 Mal.
Also diese Frau, die erscheint bei euch, sagt, wer sie ist und sie kommt und will irgendwas. Sie erzählt, dass sie was beobachtet hat. Was will sie denn da beobachtet haben und was ist es, was sie da in dem Moment umtreibt?
Die Frau war auf dem Weg, ich meine, zu ihrer Arbeit, hat ihre Wohnung sozusagen verlassen und wollte zu ihrem Fahrzeug laufen. Und kurz bevor sie an ihrem Fahrzeug ankommt, bemerkt sie drei männliche Personen, die sich hinter ihrem Fahrzeug aufhalten und so ein bisschen ja, verdächtig verhalten, also sich umschauen, sich abducken, untereinander tuscheln. Das findet sie komisch. Sie läuft dann weiter auf ihr Fahrzeug zu. Die Herren sehen das. Der eine steigt in sein Fahrzeug, was direkt hinter ihrem Fahrzeug geparkt war, ein auf den Fahrersitz. Die zwei anderen gehen an den Kofferraum des Fahrzeugs, öffnen dieses und entnehmen zwei Taschen, zwei so große Ledertaschen, holen sie da aus dem Kofferraum raus und unterhalten sich leise, dass das keiner mitkriegt. Die zwei, die am Kofferraum die Taschen aus dem Fahrzeug geholt haben, sind dann damit zur nächstgelegenen Tramhaltestelle gelaufen. Die Tram, die fährt über die Grenze nach Deutschland, also bis Kehl ans Rathaus, heißt, das ist so eine grenzüberschreitende Tram, die dann auch von Frankreich nach Deutschland fährt.
Das heißt, sie fährt Kehl und dann nach Straßburg in die Stadt, oder?
Genau, die fährt nach Straßburg in die Stadt und fährt auf der anderen Seite nach Kehl zum Rathaus. Die zwei Herren sind dann dort in die Tram eingestiegen, Richtung Deutschland und sind in Kehl am Bahnhof an der Haltestelle ausgestiegen. Die Frau hatte so ein ungutes Gefühl, dass sie sich dazu entschieden hat, mit ihrem Fahrzeug parallel mit der Tram mitzufahren und diese zwei die ganze Zeit im Auge zu behalten. Also da könnte ich sagen, sie war vielleicht so ein bisschen die Ermittlerin in dem Fall, die gesagt hat, okay, ich fahre da jetzt hinterher, da ist irgendwas, ich fühle mich da nicht ganz wohl bei. Die zwei sind in Kehl an der Tram ausgestiegen und sind dann fußläufig in die Innenstadt. Dort konnte sie halt mit ihrem Auto nicht rein, hat die zwei aus dem Augen verloren, hat sich dann dazu entschieden, okay, ich gehe zu dem Polizeirevier, was direkt an der Grenze an der Europabrücke ist, und berichte dort den Beamten meine Feststellungen, die ich gemacht habe.
Manuel ist heute nicht alleine hier im Studio. Julian ist auch dabei. Du bist damals der Gruppenleiter in der GDFD, in der gemeinsamen deutsch-französischen Diensteinheit. Dafür steht die Abkürzung. Was ist das eigentlich für eine Einheit?
Die GDFD, das ist eine Einheit, die zum einen aus Kolleginnen und Kollegen von der Bundespolizei besteht, aber auch aus Kolleginnen und Kollegen von der französischen Grenzpolizei. Und besonders ist an der GDFD, dass ein Streifenformat ist, was einfach vorsieht, dass ein Franzose mit einem Deutschen miteinander, dass die auf Streife gehen und so quasi ihren Dienstalltag miteinander bewältigen als feste Einheit.
Aber das heißt, wie müssen wir uns das vorstellen, wenn diese Situation, das erste Mal mit einem französischen Kollegen zu zweit alleine im Streifenwagen sitzen, das ist ja vielleicht auch ein Stück weit eine andere Polizeikultur, ein anderes Land, eine andere Sprache, andere Umgangsformen. Wie ist das?
Es ist gewöhnungsbedürftig.
Man muss sich kennenlernen erstmal.
Man muss sich kennenlernen. Ich habe den Vorteil, ich spreche fließend Französisch, da es meine Muttersprache ist, neben der deutschen Sprache. Für mich war es einfach von der sprachlichen Barriere, aber das Arbeiten ist unterschiedlich. Also in Deutschland gibt es immer viele Regeln, also für alles gibt es eine Vorschrift, und das muss man dem französischen Kollegen, der nur in Frankreich früher gearbeitet hat, dann auch erstmal vermitteln. So, hier bei uns läuft es so. Wenn was ist, dann müssen wir danach arbeiten, uns danach richten, und dass die Franzosen da reinkommen, das hat eine Zeit lang gebraucht.
Ja, das ist es eher eine rechtliche Geschichte. In Deutschland zum Beispiel, da gibt es das sogenannte Legalitätsprinzip. Das bedeutet, wenn jetzt ein Polizeibeamter eine Straftat feststellt, dann muss er diese verfolgen. Wenn er das nicht macht, macht er sich selbst strafbar. In Frankreich gibt es dieses Prinzip zum Beispiel nicht. Das bedeutet, die französischen Kolleginnen und Kollegen können natürlich auch bei kleineren Delikten, können die auch sagen, so im Sinne von, das habe ich nicht gesehen oder da möchte ich jetzt keinen Ermittlungsaufwand betreiben in dieser Angelegenheit. Das ist schon so ein stark rechtlicher Unterschied, den es aber faktisch gibt.
Das klingt jetzt erstmal nach so einem kleinen Detail im Polizeialltag, ist aber ein grundsätzlicher Unterschied hier zwischen zwei Polizeien. Darüber gesprochen haben wir auch mit Dr. Oliver Bossert. Er ist Fachgebietsleiter für internationale polizeiliche Beziehungen an der Deutschen Hochschule für Polizei.
Ja, also Legalitätsprinzip ist eben eine deutliche Bezeichnung, ein Rechtsbegriff, in dem es in erster Linie darum geht, dass man eben entsprechenden Strafverfolgungsbehörden die Pflicht auferlegt, bei Kenntnisnahme von Straftaten, bei Anfangsverdachten, konkreten Hinweisen eben ermitteln zu müssen. Wenn wir uns da Frankreich gegenüber anschauen, müssen wir das ein bisschen einschränken. Legalitätsprinzip hat da auch eine ganz andere Bedeutung in der Form, dass man sagt, verwaltungsrechtlich, jede Verwaltung ist an das Gesetz gebunden. Das ist so die Begrifflichkeit, die da in Frankreich oftmals verbunden wird, gerade vor dem Hintergrund, dass die Staatsanwaltschaften in Frankreich eben oftmals ermessen haben, zu sagen, leiten wir Ermittlungen bei einem Straftatverdacht ein oder machen wir andere Maßnahmen? Und das ist eben so eine Unterscheidung zwischen Deutschland und Frankreich, dass die französischen Justiz da mehr Spielräume haben, mehr ermessen haben und dadurch natürlich auch andere Prioritäten setzen können und zu sagen, oh, wir konzentrieren uns lieber auf die Straftaten.
Für so gemischte Einheiten, wie das jetzt in unserem Fall ist, bedeutet das, beide Beamten sehen ein und dieselbe Situation, aber was dann rechtlich zu tun ist, was das bedeutet, das kann je nach Nationalität des Polizisten eine andere Antwort bedeuten. Wie ist denn das bei der gemeinsamen deutsch-französischen Diensteinheit? Fährt man dann Streife auf beiden Seiten, links und rechts des Rheins, also auf französischer Seite und deutscher Seite gleichwohl?
Also man wechselt sich ab, es wird vorher, das macht dann die Gruppenleitung, also es war jetzt immer mein Job, das ein bisschen zu koordinieren. Wann geht man denn auf welche Seite? Klar, wenn das natürlich ein akuter Notfall war oder man eine akute Anforderung hatte, dann ist man davon abgewichen. Aber ansonsten gab es dann auch so eine Art Streifenplan, das ein bisschen geregelt war. Von der an der Uhrzeit, da seid ihr wahrscheinlich in diesem und diesem Bereich, vielleicht in Frankreich. Dann ein paar Stunden später wechselt ihr dann zurück nach Deutschland, seid dann da eher für die deutsche Seite tätig, kann man sagen. Und so war es eigentlich ein täglicher Wechsel.
Hat der deutsche Beamte auf der deutschen Seite das Sagen und umgekehrt der Franzose auf der französischen?
Also wenn wir in Deutschland tätig waren, dann hat der deutsche Beamte sozusagen den Hut auf und sagt, wo es lang geht. Wenn wir in Frankreich waren, hat das der französische Beamte übernommen. Von den Fahrzeugen her noch vielleicht ganz interessant. Man fährt da nicht nur mit einem deutschen Auto, sondern wenn man dann je nach Einteilung, die der Gruppenleiter gemacht hat, draufschaut, kann es auch mal gewesen sein, dass man dann halt ein französisches Auto zum Beispiel gefahren ist. Also der französische Kollege ist das gefahren. Ich saß dann auf dem Beifahrersitz.
Was Julian da beschreibt und auch vor allem wie er es erzählt, das klingt ja so selbstverständlich. Und klar, gerade in Europa ist grenzüberschreitende Polizeiarbeit nicht unüblich. Aber die GDFD, die ist dann doch nochmal was Besonderes, sagt zumindest Dr. Sandra Hahn. Sie ist Dozentin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Saarbrücken.
Wir haben hier das sogenannte Vorzeigeobjekt dieser grenzüberschreitenden Polizeiarbeit in Europa, weil wir ja praktisch zwei Städte haben, die eine Einheit darstellen. Und wir haben ja dann auch dort dieses gemeinsame Polizeizentrum vor Ort, wo unter einem Dach die polizeilichen Beamten auf französischer und deutscher Seite zusammenarbeiten können und wir einfach einen direkten Austausch in Echtzeit haben und auch direkte Ansprechpartner und eine unheimlich schnelle Koordination bei Einsätzen, also nicht über längere Amtshilfewege, wie das sonst vielleicht üblicherweise möglich ist. Und gerade die Zusammenarbeit zwischen Kehl und Straßburg ist wirklich so ein herausragendes Beispiel, wo sich viele andere Städte auch noch etwas abgucken können.
Was ist vielleicht so ein Moment, in dem ihr merkt, okay, das sind einfach wirklich unterschiedliche Länder, für die wir arbeiten?
Man kann sagen, die Polizeikultur oder auch so das Verhältnis Polizei und Bürgerin oder Bürger, das ist in Frankreich ein anderes wie in Deutschland. Also in Deutschland ist Polizei grundsätzlich schon noch positiv konnotiert. In Frankreich ist es mitweilen unterschiedlich.
Es kommt darauf an, mit welchem Fahrzeug man drüben unterwegs ist. Wenn ich mit einem deutschen Polizeiauto jetzt in Frankreich unterwegs war, da war das, ich würde sagen, entspannter. Die Leute, klar, die gucken, okay, warum fährt jetzt hier ein deutsches Polizeiauto, auf dem Polizei draufsteht, hier in Frankreich durch die Gegend oder warum macht das hier eine Kontrolle? Wenn wir in einem französischen Polizeiauto mit drin gesessen sind, dann war es, wenn man ans Fahrzeug rangetreten ist zum Beispiel, dass die Personen dann komisch geguckt haben, okay, warum steht jetzt hier einer in deutscher Uniform? Die Leute haben es aber zum Beispiel, würde ich sagen, die waren nicht so negativ gegen uns, wie sie es vielleicht gegen eine komplett französische Polizeischreibe sind.
In der Einheit ist es ja so, ihr sprecht vor allem Französisch untereinander und weniger Deutsch.
Also klar, es gab zwei, drei Kollegen, die Deutsch konnten. Mit denen hast du dich dann auch auf Deutsch unterhalten. Der Großteil war auch Französisch. Nach einer gewissen Zeit würde ich mal sagen, konnten die Franzosen dann Deutsch oder ein bisschen Deutsch. Das heißt, die Fahrt morgens zum Bäcker, da konnte der Franzose dann natürlich auch auf Deutsch beim Bäcker bestellen, das, was er gerne hätte. Für ein Bürgergespräch hat es dann auch gereicht, so die Begriffe, guten Tag, ich hätte gerne mal einen Ausweis gesehen. Klar, mit extremem französischem Akzent, aber es ging dann.
Zurück zu unserem Fall. Wir wissen ja schon, eine Frau klingelt an einem Mittwochmittag im Mai 2022 beim Bundespolizeirevier in Kehl. Die redet da also gerade mit den Beamten, erzählt von zwei Männern, die sich auffällig verhalten haben und mit zwei großen Ledertaschen von Straßburg aus über die Grenze nach Kehl gefahren sind, mit der Tram, verfolgt von ihr. Und was die Männer da machen, das klingt ja jetzt erstmal nicht verboten, aber komisch ist es schon. Was sind so die ersten Gedanken und Überlegungen, die du hast, wenn du diese Geschichte hörst. Ist das okay, wie finden wir die jetzt? Oder ist das auch vielleicht, wie glaubwürdig ist die Frau? Was sind so einfach, nur um zu verstehen, was dann so eure ersten Gedanken sind?
Genau, der erste Gedanke war natürlich, wie finden wir die? Und der zweite Gedanke war, was ist das jetzt? Es kann natürlich sein, dass sie was gesehen hat und sich da so extrem reingesteigert hat, was im Endeffekt einfach nur gar nichts ist. Zwei Leute, die da ausgestiegen sind, rüber zur Tram und dann nach Kehl fahren, weil sie jetzt was auch immer in der Innenstadt machen wollen. In dem Fall war es nicht so. Die Frau hat in dem Moment, in dem sie vorne uns diesen Sachverhalt geschildert hat, aus dem Fenster rausgeschaut und hat gesehen, dass die zwei Herren mit den Taschen wieder aus der Innenstadt Richtung Tram laufen.
Auch ein krasser Zufall.
Wir haben vorne so einen großen Glaskasten, würde ich das jetzt mal nennen, wo die Leute warten können, bis sie aufgerufen werden. Dort hat sie am Schalter gestanden, hat es dem Kollegen erzählt, hat in dem Moment nach links rausgeschaut und hat dann die zwei über die Straße laufen sehen, Richtung Tramhaltestelle und hat dem Gruppenleiter dann gesagt, hier, die zwei da vorne, die sind das. Er hat dann schnell reagiert, hat eine Streife rausgeschickt, die dann die zwei noch an der Tramhaltestelle kontrolliert haben. Bei der Kontrolle dieser Personen ging es los, dass die sich erstmal nicht ausweisen konnten. Heißt, das, was wir gerade gesagt haben, guten Tag Bundespolizei, wir würden gerne mit Ihnen eine Kontrolle durchführen. Ich hätte gerne mal einen Ausweis gesehen. Die beiden konnten keine Ausweise vorlegen. Ist für uns schon immer schlecht, wenn wir ihn kontrollieren wollen und er kann sich nicht ausweisen, spricht die Sprache nicht. Dann hatten wir die Hinweise der Frau. Die Kollegen haben sich dann an der Tramhaltestelle noch dafür entschieden, okay, wir machen die zwei Taschen mal auf und schauen kurz rein, was befindet sich denn in den Taschen. Die Taschen geöffnet, waren zwei so Lederhandtaschen, würde ich jetzt mal sagen. Und die waren bis oben hin voll mit Silberbesteck jeglicher Art. Also zwei schwere Taschen voll mit Silber.
Jetzt ist natürlich vermutlich nicht verboten, am helllichten Tag mit Silber durch die Gegend zu laufen. Aber wer macht das? Das ist ja schon ein bisschen seltsam dann, oder? Wer fährt mit der Tram und Silber in zwei Taschen durch die Gegend?
Richtig. Wer macht das? Dann fragt man sich, warum bleibt der Dritte im Bunde zurück in Frankreich im Fahrzeug sitzen, wenn ich dieses Silber, weshalb auch immer, verkaufen will oder es nach Deutschland rüberbringen will, dann kann ich ja auch mit dem Fahrzeug, was da eh parkt, setzen wir uns zu dritt rein und fahren rüber. Und dann fängt man an zu ermitteln, okay, warum steigen zwei aus, fahren mit der Tram rüber und der andere bleibt im Fahrzeug in Frankreich sitzen. Warum ging das so schnell, dass sie jetzt schnellen Schrittes wieder zur Tram zurück sind, um wieder nach Frankreich zu fahren? Die Kollegen haben sich dann dazu entschieden, die zwei Herren samt Silberbesteck mit aufs Polizeirevier zu uns zu nehmen. Unser Glück an dem Tag war, dass wir einen Kollegen im Dienst hatten, der Georgisch und Russisch fließend spricht, weil er Wurzeln dort in den Ländern hat. Und die zwei Männer, die wir dann dort hatten, waren georgische Staatsangehörige. Heißt, die haben sich dann untereinander durch Zufall unten im Gewahrsamsbereich auf Georgisch darüber unterhalten, wo kommt dieses Besteck jetzt her, was erzählen wir der deutschen Polizei. In dem Glauben, dass keiner sich versteht, durch Zufall war der Kollege gerade auf dem Weg zu dieser Durchsuchung nach unten und hat dann die zwei in ihrem Gespräch auf Georgisch gehört, wie sie untereinander abgesprochen haben, okay, was erzählen wir denn jetzt? Kurz und knapp, der eine fragt den anderen, was sagen wir denn jetzt? Wir können denen ja nicht sagen, dass wir das geklaut haben. Wie erklären wir denn jetzt, wo das Silberbesteck herkommt? Der andere antwortet ihm darauf, okay, wir sagen, wir haben es in Straßburg auf einem Flohmarkt gekauft und wollten es jetzt beim Goldan- und Verkauf in Kehl verkaufen. Blöd für die zwei war halt, dass in dem Moment der Kollege da stand, der halt georgisch fließend spricht.
Drei Männer, zwei Länder, die wir hier haben, klar verteilte Rollen. Das wirkt ziemlich organisiert. Und wir haben uns gefragt, sind das eigentlich Einzelfälle oder steckt da mehr System dahinter? Gerade jetzt in dieser Konstellation. Nochmal Oliver Bossert.
Also im Endeffekt muss man ganz ehrlich sagen, wenn wir über das Thema reisende Tätergruppierungen sprechen, dann sprechen wir in erster Linie auch darüber, dass wir zunehmend über Professionalisierung in den Bereichen sprechen. Also das heißt, wir erkennen aus kriminologischer Sicht zunehmend ein bandenmäßiges Handeln. Das heißt in der Form, dass die Gruppierungen mehr und mehr spezialisiert sind beim Modus operandi. Und da muss man eben auch im Zusammenhang mit dieser Professionalisierung dieser reisenden Tätergruppierung mehr und mehr davon ausgehen, tatsächlich, dass diese Gruppen auch in der Lage sind, Strukturen aufzubauen. Also nicht nur Strukturen in dem Gebiet, wo sie herkommen, in Anführungsstrichen, sondern auch in dem Gebiet, wo sie entsprechend handeln.
Sandra Hahn sagt, wir haben hier gerade auch in Grenznähe hochprofessionalisierte Täterstrukturen, die auch eine Aufgabenverteilung haben.
Es gibt unterschiedliche Motive, was für Tätergruppierungen wir haben. Und wir haben hier sehr stark beruflich orientierte Täter. Und hier haben wir eine ganz starke Aufgabenaufteilung, gerade in dieser Konzentration in grenznahen Regionen. Wir haben hier gezielt infrastrukturelle und geografische Gegebenheiten, die ausgenutzt werden. Und das ist nicht zufällig.
Zurück zu unserem Fall. Also jetzt haben wir so eine Richtung, in die diese ganze Sache gehen könnte. Diebstahl, mutmaßlich. Und da ist ja aber auch noch der dritte Mann. Der Mann im Auto. Der ist nicht in Deutschland, sondern in Frankreich. Kann dieser Mann vielleicht noch mehr Hinweise bringen? Das ist genau vielleicht der Moment, wo jetzt auch so ein bisschen die Stärke von dieser deutsch-französischen Einheit kommt. Und zwar du, Manuel, du und dein Streifenkollege, ihr fahrt los, ihr wollt ihn suchen und vor allem auch finden. Was habt ihr da zuerst gemacht?
Ich habe mit meinem französischen Streifenpartner kurz Rücksprache gehalten, habe ihm den Sachverhalt geschildert. Wir zwei sind dann nochmal zu der Zeugin, die geklingelt hat und uns das, oder dem Gruppenleiter das geschildert hat. Als Französin auf Französisch mit zwei Beamten, die Französisch sprechen, ist das nochmal einen Ticken einfacher. Heißt, wir haben uns das nochmal von ihr angehört, was sie zu erzählen hat, wie das Ganze abgelaufen ist. Haben uns dann dazu entschieden, okay, sie sagt, der dritte steht noch da. Wir haben schon zwei bei uns im Gewahrsam. Dann fahren wir als deutsch-französische Einheit jetzt unkompliziert von Deutschland nach Frankreich, fahren zu dem Fahrzeug und führen dort mal eine Kontrolle durch.
Die Zeugin, die konnte ja genau beschreiben, wo dieses Fahrzeug steht und wie es aussieht.
Genau, es war ein alter französischer Peugeot, 208, wenn mich nicht alles täuscht, dunkelgrau und das Fahrzeug, also ich würde nicht sagen, alle Fahrzeuge in Frankreich, aber viele Fahrzeuge sind halt ein bisschen ramponierter und in dem Fall auch das Fahrzeug, also bei uns in Deutschland wäre es wahrscheinlich nicht durch den TÜV gekommen, in Frankreich war das Fahrzeug natürlich noch für den Verkehr zugelassen, für uns einfach, wir sind dorthin gefahren, haben dieses total zerstörte Fahrzeug davor gefunden, der Fahrer saß auch noch so, wie sie es beschrieben hat, auf dem Fahrersitz und hat seelenruhig gewartet. Wir sind dann vorgefahren und haben dann dort die Kontrolle eingeleitet. Polizei, wir würden gerne Kontrolle durchführen. Einmal den Ausweis, bitte den Führerschein, die Fahrzeugpapiere.
Weißt du noch, wie der so drauf war, wie der auf dich gewirkt hat?
Zu Beginn der Kontrolle war er ruhig. Hat normal mit uns geredet, war offen, hat auf die Fragen geantwortet. Als er dann gemerkt hat, okay, es geht jetzt in die Richtung, hier seine zwei Kollegen, die sind in Deutschland im Gewahrsam, wir haben die zwei Taschen mit dem Besteck etc. aufgefunden, wurde er sehr defensiv, leicht aggressiv und wollte nichts mit sich machen lassen. Der französische Kollege hat dann auf der Dienststelle in Frankreich angerufen, hat dort dem Vorgesetzten, zugleich dem Ermittlungsbeamten, den Sachverhalt geschildert, dass die deutschen Kollegen in Deutschland zwei Personen im Gewahrsam haben, zwei Taschen voll mit Silberbesteck, französisches Fahrzeug steht in Frankreich mit einer Person. Die Person hat auch in der Vergangenheit Delikte begangen, Diebstähle, räuberische Diebstähle, besonders schwere Fälle des Diebstahls.
Das heißt also, es war jetzt keine Fahndung, kein Haftbefehl, den es gab in dem Moment, aber man wusste, in der Vergangenheit, da hat er schon Dinge getan.
Genau, man wusste, in der Vergangenheit hat er schon ein paar Dinge getan. Aktuell lag nichts gegen ihn vor. Hat das alles seinem Vorgesetzten geschildert. Der hat sich dann dazu entschieden, okay, wir haben hier den Anfangsverdacht in Frankreich einer Straftat, in dem Fall eines Einbruchsdiebstahls. Hat dann die vorläufige Festnahme der Person vor Ort angeordnet. Heißt, wir haben dann sozusagen dem Menschen gesagt, okay, hör zu, du bist jetzt vorläufig festgenommen. Das hat der französische Entscheidungsbeamte gerade so entschieden. Du begleitest uns jetzt samt Fahrzeug zum Polizeirevier nach Frankreich und dort wird das Fahrzeug dann von dem Entscheidungsbeamten durchsucht. Fand er nicht so witzig, wurde ein bisschen aufbrausend. Wir hatten halt das Glück, wir sind mit unseren beiden Streifen hingefahren. Heißt, vor Ort waren wir dann zu fünft, wenn mich nicht alles täuscht. Zwei Franzosen, drei deutsche Beamte. Und er hat dann auch schnell kapiert, okay, ich kann jetzt hier nicht anfangen, mich groß zu widersetzen oder körperlich die anzugehen. Hier stehen fünf Beamte vor mir, ich bin alleine. Hat sich dann ja widerwillig fesseln lassen, würde ich sagen. Also wir haben ihm dann die Handfesseln angelegt und haben ihn samt Fahrzeug dann zum Polizeirevier nach Frankreich verbracht. Dort ist dann der Entscheidungsbeamte dazugekommen und hat ihm dann sozusagen nochmal die vorläufige Festnahme förmlich eröffnet, hat ihm geschildert, was denn zugrunde liegt, dass er jetzt vorläufig festgenommen ist und hat ihm eröffnet, dass er jetzt das Fahrzeug durchsuchen wird. Er hat ihn gefragt, sind noch irgendwelche Sachen im Fahrzeug, die relevant sein könnten? Dies hat er verneint, sagte, das Fahrzeug gehört ihm gar nicht. Er ist nur der Fahrer gewesen und er hat mit dem Ganzen nichts zu tun. Der französische Kollege hat dann das Fahrzeug durchsucht und hat dann in dem Fahrzeug Einbruchswerkzeug gefunden. Also Brecheisen, Schraubendreher, ganz viele Handschuhe, damit man keine Fingerabdrücke hinterlässt. Und ist dann zu dem Entschluss gekommen, okay, die Kollegen in Deutschland haben vermeintliches Diebesgut sichergestellt mit zwei Personen. Ich habe hier eine Person mit dem dazugehörigen Aufbruchswerkzeug. Hat das dann der französischen Staatsanwaltschaft so eröffnet und die haben dann die vorläufige Festnahme auch nochmal bestätigt. Heißt, der Mensch, der in Frankreich an dem Fahrzeug war, ist dann in Frankreich in Haft gegangen.
In diesem Fall ist es ja so, die Polizei bekommt einen Hinweis und dann wird sehr schnell in kurzer Zeit reagiert. Einfach mal, um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Ist das normal? Funktioniert das immer so schnell? Oder ist das jetzt hier einfach nur in dieser Geschichte so, in unserem Fall? Nochmal Oliver Bossert.
Also aus kriminalistischer Sicht muss man natürlich unterstreichen, der Zeitfaktor ist ein erheblicher Faktor, gerade auch für Fluchtbewegungen. Allerdings muss man sehr deutlich unterstreichen, im Zusammenhang mit der europäischen Einigungsbewegung wurden derartige viele Mittel eben entwickelt, ich sag mal Polizeiverträge zwischen den jeweiligen Behörden, die es in den Polizeien ermöglichen, auch sehr schnell darauf zu reagieren, indem man zum Beispiel in Form der Nacheile die Grenze überschreitet und dann die Hinweise an die Kolleginnen und Kollegen der Partnerbehörden gibt. Also von dem her hat die Polizei mittlerweile auch die Möglichkeiten, diesen Zeitfaktor darauf zu reagieren, über- und grenzüberschreitend.
Wir sind zurück auf dem Polizeirevier in Kehl. Die zwei Männer, die gerade noch in der Tram saßen, dann kontrolliert wurden, die schweigen jetzt. Sie haben keine Ausweise. Und während sie da im Warteraum, im Revier, die Zeit abwarten, füttern die Polizisten die europäischen Datenbanken, suchen da. Und da kommt auch was raus.
Die zwei Personen, die bei uns in Deutschland waren, einer von denen war zur Festnahme ausgeschrieben. Nachdem dann die Identitäten irgendwann in Deutschland geklärt waren, ist dann halt diese Fahndungsnotierung aufgeploppt, würde ich mal sagen. Der hatte noch 120 Tage Haft zu verbüßen oder 6.000 Euro zu zahlen. Witzig war, das Ganze war wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls. Heißt, der ist bei uns in Deutschland auch schon wegen diesen Delikten bekannt gewesen, hatte noch eine Haftstrafe zu verbüßen. Er konnte keine 6.000 Euro vor Ort zahlen, ist dementsprechend für 120 Tage dann in die JVA eingeliefert worden.
Wir haben hier also in dieser Geschichte Diebesgut, wir haben zwei Länder, wir haben Grenzen, wir haben mehrere mutmaßliche Täter, die dann auch am Ende wirklich Täter sind. Und wir haben hier vor allem ja auch zwei unterschiedliche Rechtsräume mit ganz unterschiedlicher juristischer Historie. Und trotzdem funktioniert das da relativ schnell und zielorientiert, das alles irgendwie miteinander zu verbinden. Oliver Bossert sagt, die europäische Einigkeit, die hat da einfach viele Möglichkeiten erschaffen auch.
Wenn ich jetzt das Frankreich-Deutschland-Beispiel heranziehe, gibt es seit 2006, da haben sich die Ministerien untereinander geeinigt, es besteht zum Beispiel die Möglichkeit, gemeinsame Ermittlungsgruppen durchzuführen. Also das heißt, sowas zu etablieren, indem man gemeinsam ermittelt. Genau das Gleiche gilt eben auch für das gemeinsame Zentrum. Man kann mittlerweile auf gemeinsame Datensysteme zurückgreifen. Und vor dem Hintergrund hat man gesehen, dass die europäische Einigung in diesem Zusammenhang sehr, sehr wichtig ist, weil sie die Möglichkeiten gibt, dass man den Informationsaustausch durchführen kann.
Drei Festnahmen auf zwei Seiten der Grenze an einem einzigen Nachmittag, nur weil eine sehr aufmerksame Frau ziemlich neugierig war, aber zu Recht auch neugierig, müssen wir auch sagen an der Stelle. Und ein Einsatz für die GDFD, die gemeinsame deutsch-französische Grenzeinheit für Manuel und Julian, die übrigens mittlerweile neue Aufgaben haben in der Bundespolizei. Auf die nächste Podcast-Folge freue ich mich sehr. Die ist nämlich einerseits ein bisschen gruselig und sehr spannend. Wir ermitteln unter der Erde wochenlang. Es geht um falsche Identitäten, es geht um eingeschleuste Polizisten und um Drogenhandel. Zum Schluss der Folge, ihr kennt das schon, eine schnelle Podcast-Empfehlung zum Weiterhören. Gerichtssaal 237. Das könnten so medium erfolgreiche Rapper aus Gießen sein, aber nein, nein, das ist ein Podcast. Elke Spanner und Anna Rütter stecken dahinter. Die sprechen da über einige der bedeutendsten, spannendsten Kriminalfälle, die in diesem Gerichtssaal, dem 237 in Hamburg, verhandelt werden. Es geht um illegale Autorennen, um Auftragsmorde und um Tötungen im Cannabiswahn. Das ist noch nicht alles. Die sprechen auch über Fragen wie, wann ist man im juristischen Sinne eigentlich schuldig und wann nicht? Was ist der Unterschied zwischen Mord und Totschlag? Und wie ist das eigentlich in Untersuchungshaft? Alle 14 Tage gibt es eine neue Folge Gerichtssaal 237 bei ARD Sounds. Streifenfragen ist ein Podcast von SWR 3. Produktion Bose Park Productions. Moderation, das bin ich, Jost Schmidt. Redaktion und Skript, Rike Lüschen, Laila Melis, Julia Ilan und Christopher Jenert. Projektkoordination, Miki Sitsch und Jo Bischofberger. Produktion, Fabio Lautenschläger. Außerdem an dem Podcast beteiligt sind Zuholder, Chris Guse und Marc Bürkle.